Der Change Labor Podcast.
Gulasch oder Selfie, das ist ein Lebenselixier bei mir.
Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier.
Nur mit dir schmeckt mein warmes Bier.
Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco, das sag ich dir. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier.
Willkommen im Change Labor Podcast, warum wir arbeiten. Teil 2, Bier. Im ersten Podcast ging es um Brot. Zum Bier ist das nur ein kleiner Schritt. Im Grunde bleiben wir im gleichen Rezept. Getreide, Hefe, Malz, Wasser, gerade der Hopfen kommt dazu. Beide gehen bei uns als Grundnahrungsmittel durch. Beim Bier kommt aber noch eine wesentliche Zutat hinzu, Geselligkeit. Auf ein Bier gehen, ein Fluchtseidel trinken, ein Reparaturbier, ein Projektabschlussbier, ein Anschlussbier, ein isotonisches Getränk, ein Bier drüber trinken und schließlich ist auch noch Hopfen und Malz verloren. In unserem mitteleuropäischen Kulturkreis ist Bier omnipräsent und im Alltag bestens integriert. Wenn man warmes englisches Bier dazu zählt, gilt das sogar europaweit. Könnte man amerikanisches Leichtbier der Gattung Bier zuordnen, wäre es sogar ein weltweites Phänomen. Asien, Australien, sowieso alles Biertrinker. Aber keine Angst, es geht heute nicht um die Folgen von Alkoholmissbrauch oder bierseliger Gemütlichkeit. In dieser Folge des Change Labor Podcasts geht es um Bier als Konsumprodukt, ja sogar als Treiber, zumindest aber als Barometer der Konjunktur, aber auch als soziologisches Forschungsfeld. Zeige mir den aktuellen Bierverbrauch und ich sage dir etwas über den Zustand der Gesellschaft. Ich bin zu Besuch bei Matthias Ortner, ehemals Vorstand der Ottakinger Brauerei und heute Geschäftsführer des wichtigsten österreichischen Getränke-Großhändlers Delfabro Kolarik mit Sitz in Wien-Simmering. Mit ihm verbindet mich eine langjährige Freundschaft, teils beruflich, aber häufiger im, wie man so schön sagt, geselligen Freundeskreis, am Stammtisch beim Bier. Ich kenne ihn als einen der profundesten Kenner des Getränkemarktes in Österreich. Aber auch die Entwicklung seiner heutigen Firma zu einem der größten Player am Markt ist bemerkenswert und ich möchte das aus der Managementbrille näher betrachten. Wir sind zu Gast bei Matthias Ortner, den ich dann gleich bitten werde, sich persönlich vorzustellen. Die ersten Worte gehören immer dem Gast und dann würden wir mit ein paar Fragen durch die Thematik, die sich da so ergibt, durchwandern. Aber das erste Mal würde ich dich bitten, Matthias, dich mal kurz vorzustellen, deine Firma kurz vorzustellen, deine Rolle.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Matthias Ortner und ich bin seit fast 35 Jahren in der Getränkebranche tätig und in einer Unternehmensgruppe, und zwar in der Ottakringer Getränke AG. War da in verschiedenen Unternehmungen von der Ottakringer AG, Getränke AG, also der Ottakringer Brauerei und auch bei Delfabro Kolarik, das ist unsere Getränkefachhandelsfirma. Und bei der bin ich seit fast 5 Jahren jetzt als Geschäftsführer tätig. Was macht Delfabro Kolarik? Wir beliefern vor allem die Gastronomie mit einem sehr, sehr breiten Getränkesortiment, über 8000 Artikel. Das heißt, ein Gastronom kann alles aus einer Hand beziehen, was Getränke wie Bier, alkoholfreie Getränke, Weine, Schaumweine oder auch Spirituosen betrifft.
Jetzt gebe ich noch so meinen Bezug zu dir auch noch herein. Wir kennen uns seit den Studienzeiten, von einem Postgraduate-Studium. Und wenn ich das so sagen darf, uns hat immer eine Getränkesorte, obwohl du heute auf mehr Beinen stehst, aber eine Getränkesorte vereint. Das war so eigentlich eher das Biergetränk. Und da muss ich sagen, das hat mich also immer sehr, sehr fasziniert, mit dir fortzugehen, war immer eine Reise durch die Bierwelt.
Ja, genau. Ich komme natürlich in erster Linie aus der Bierecke, habe immer selber gern Bier getrunken, weil Bier ist so das Getränk, das massiv verbindet, weil man geht ja auch mit Freunden auf ein Bier, um irgendwas Wichtiges zu besprechen, um irgendwas abseits zu besprechen oder einfach nur eine gute Zeit zu haben. Und ja, war sehr lange in der Ottergringer Brauerei direkt und hier auch vor allem in der Gastronomie. Und das ist das mein zweites großes Hobby sozusagen, neben den Getränken selbst, ist der Kontakt zur Gastronomie. Und das ist ja sehr vielfältig und bunt und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht und finde sehr spannend. Ich habe auch immer den Gedanken, dass man eine Stadt zum Beispiel am besten kennenlernt, wenn man die Gastronomie dieser Stadt kennt.
Aha.
Und das ist ja auch so, wenn man in eine fremde Stadt fährt, dann schaut man mal, was gibt so gastronomisch und wo treffen sich die Leute. Und ja, das Thema mag ich sehr und hat mich immer begleitet.
Ja. Wie ist da jetzt Wien von in Bezug zu euch? Seid ihr sozusagen der Hauptlieferant Wiens in Bezug auf Getränke in der Gastro oder wie kann man das einschätzen?
Ja, also Delfabo-Kolerik ist sicher mit Abstand der größte und wichtigste Getränkelieferant für die Wiener Gastronomie. Also wir haben da einen Markt, Distributionsmarktanteil, den genauen Marktanteil kennt man in der Gastronomie nicht so wie im LEH, wo es Niesenzahlen gibt. Aber wir wissen, wie viele der Gesamtbetriebe wir beliefern. Das sind fast 40% der Wiener Gastronomen beziehen von uns Getränke und da sind wir schon der Platzhirsch hier. Vor allem haben wir sicher mit Abstand das breiteste Getränkesortiment von allen Anbietern.
Das heißt, ihr bekommt sozusagen die Höhen und Tiefen des Getränkemarktes zu spüren. Ich kann mich erinnern, du hast ein paar Mal erzählt, gerade am Beispiel Corona, als man gesagt hat, jetzt gibt es ein paar Thesen, es wird der private Gebrauch raufgehen, Handel bricht ein und da kann man ein bisschen auch so die Stimmung der Bevölkerung ablesen.
Ja, das kriegen wir unmittelbar mit. Also an dem Beispiel, das du erwähnst, Corona, war auf einmal die Gastronomie aus. Vorher undenkbar für irgendwen, dass die Gastronomiebetriebe sperren. Also zumindest ich habe mir das nicht vorstellen können. Ja. Und dann war es auf einmal Realität und du hast in der Gastro keinen Umsatz mehr. Das hat zur Folge gehabt, dass im Lebensmitteleinzelhandel natürlich die Getränkeumsätze deutlich in die Höhe gegangen sind. Und dann hast du wieder die andere Bewegung. Nach Wiederaufsperren haben auf einmal die in Wien, vor allem aber wahrscheinlich überall, also die Clubs zu boomen begannen wieder, was gar nicht mehr für möglich gehalten worden ist. Also früher hat man ja nur die Clubs sozusagen zum Kennenlernen und Ausgehen gehabt. Und das ist doch deutlich zurückgegangen vor Corona. Und nach Corona hat es ein richtiges Comeback der Clubs gegeben. Vor allem auch was Schaumweinumsätze, Spiritosenumsätze betrifft. Das war unglaublich. Das hat sich in der Zwischenzeit wieder deutlich relativiert. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine seit längerem doch mit einem Trend zu kämpfen, wir als Getränkehändler, der auch alkoholische Getränke verkauft. Das ist der Trend weg vom Alkohol. Und das merkt man vor allem bei den jungen Konsumenten gibt es halt doch sehr, sehr viele, die gar keinen Alkohol mehr trinken. Und auf das stellen wir uns ein. Wir haben ja auch ein sehr breites alkoholfreies Sortiment und sind auch dabei, wirklich eine Kategorie, wir nennen das No and Low Getränke, also all die Getränke, die man mit Alkohol gewohnt ist, die dann alkoholreduziert oder alkoholfrei angeboten werden. Also alkoholfreier Wein, alkoholfreie Cocktails, alkoholfreie Proseccos und so weiter. Mhm. Und da bieten wir inzwischen eine große Palette von Produkten an und erarbeiten auch mit unseren Kunden Konzepte, wie das auf die Getränkekarten gehört, dass das attraktiv ist und so weiter.
Das ist jetzt doch ist das ein Glücksspiel, dass man sagt, wir erwischen diesen Trend oder wird der von euch begleitet oder wie stellt sich auf Marktveränderungen ein?
Also Glücksspiel würde ich jetzt nicht sagen. Also wir sind ziemlich sicher, dass dieser Trend weitergehen wird. Mhm. Das ist am Anfang ein kleines Pflänzchen, das man halt so hegt und gießt und so weiter und entwickelt. Da hat man viel Aufwand, weil es ist einfacher, bekannte Produkte einfach auszuliefern, als viel auch Aufklärungsarbeit zu machen, was es gibt, viel mit den Partnern zu reden, viel zu verkosten, weil wir haben ja die Experten im Haus und dann zu beobachten, welche Produkte halt auch in Zukunft sich durchsetzen werden. Mhm. Aber dass es kommt, ist sicher, dass das bedeutender wird. Mhm. Vielleicht wird es nicht so lang dauern wie bei alkoholfreiem Bier. Das gibt es ja seit 35 Jahren mindestens. Der Marktanteil am Biermarkt ist immer noch unter 5% in Österreich, obwohl jetzt inzwischen jede österreichische Brauerei ein eigenes oder mehrere eigene alkoholfreie Biere anbietet. Und das ist schon sehr langsam gegangen, finde ich. Mhm. Also vielleicht wird es bei manchen Segmenten schneller gehen, dass alkoholfreie Alternativen wirklich auch konsumiert werden. Mhm. Mhm.
Und wie schnell könnt ihr sozusagen so einem Trend oder so einem Hauptstrom dann folgen? Oder wie lange, weil wir sind gerade durch die Logistik durchmarschiert. Ein Riesenlager, also zumindest für meine Beobachtungsbegriffe, ja. für relativ kleine Einheiten. Aber wie schnell bräuchte man, um das Lager dann sozusagen anzupassen an eine neue Sortimentslage?
Also sind wir sehr schnell.
Sehr schnell.
Das ist als Händler tut man sich da sowieso viel leichter, weil vielleicht als ein Produzent, der ein Produkt entwickeln muss und auf den Markt bringen muss und das Gebinde und alles dazu checken muss. Wir schauen uns an, welche Anbieter gibt es schon in diesem Segment. Und da kommen jetzt fast jeder Winzer hat jetzt in der Zwischenzeit schon irgendeine alkoholreduzierte oder alkoholfreie Alternative im Sortiment. Mhm. Und unser Sortimentsteam, wir haben pro Produktsegment wie Schaumwein oder Wein oder Spiritosen Experten, die dann auch verkosten und den Markt sozusagen screenen und dann wird im Gremium entschieden, welche neuen Produkte wir aufnehmen. Mhm. Aber da sind wir als Händler prädestiniert dazu, auch schnell zu sein.
Weil es sich so schnell dreht und ja.
Ja, wenn das irgendwas, und wir schauen auch über die Grenzen und wenn man sieht, irgendwas tut sich auch in Amerika oder in Spanien, dann schauen wir uns das an und welche Importeure da in Frage kommen und bei größeren Themen machen wir das auch selber. Mhm. Ja.
Na Gott bewahr, bitte nur keine amerikanischen Trends. Schon gar nicht im Getränk.
Da gibt's ja dieses Thema vor, weiß ich nicht, 6 bis 8 Jahren, Hard Seltzer. So, das in Amerika einen Erfolgsrun gehabt hat und in Österreich ein bisschen in England, UK und in Skandinavien war und in Mitteleuropa total gefloppt.
Das sagt mir überhaupt nichts. Was ist das?
Das ist so eine Spirit, so wie Alkopops, so in diese Richtung. Also, eine Spiritose mit Limonade.
Aha. Ja. Okay. Kommt nicht zu uns.
Nein, ist schon wieder weg.
Okay.
Hat ein bisschen was gegeben, aber ist schon wieder weg.
Das interessiert mich jetzt. Müssen wir uns jetzt schon um das Bier Sorgen machen? Wird es ebenso verschwinden wie andere liebgewonnene Traditionen, wie die Dampflokomotive, die Schreibmaschine oder das Münztelefon? Höchste Zeit für eine sehr repräsentative Umfrage. Alter, Geschlecht, trinkst du Alkohol? Wenn ja, welchen? wie lange seit dem letzten Bier, das muss für die Wissenschaft reichen. Also horchen wir in die offenbar besonders prekären Zielgruppen rein. Ältere Männer sind in diesem Panel bewusst unterrepräsentiert.
Ich bin 60, weiblich, trinke ab und zu Alkohol, eigentlich nur Wein und vielleicht Aperol und so. Seit meinem letzten Bier ist es allerdings tatsächlich circa 43 Jahre her.
Ich bin 20 Jahre alt, weiblich. Ich trinke Alkohol, Bier, Wein, Aperol, Cocktails. Und das letzte Mal, als ich ein Bier getrunken habe, war vor einer Woche.
Ich bin 24, weiblich. Ich trinke Alkohol, was am Tisch kommt, außer Tequila. Und mein letztes Bier ist keine 24 Stunden her.
Ich bin männlich, 25 Jahre alt und ich trinke Alkohol, verschiedene Arten, also hauptsächlich Wein oder Bier. Und seit meinem letzten Bier ist es ein bisschen weniger als 24 Stunden her. Die Folgen davon spüre ich immer noch ein bisschen.
Also ich bin 41 Jahre alt, definiere mich als weiblich. Ich trinke Alkohol gelegentlich. Welchen? Da bin ich tatsächlich sehr spezifisch, und zwar trinke ich im Sommer Weißwein, im Winter Rotwein und bei Gelegenheit einer Werner Sauer. Selten anderen Alkohol tatsächlich. Und die Frage nach dem letzten Bier, da muss ich sehr scharf nachdenken, war vermutlich irgendwann im Urlaub vor vielen Jahren tatsächlich.
Es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Vielleicht aber hatte die Umfrage in meinem engeren Familienumfeld doch einen gewissen Bias. Aber auch Matthias Ortner beruhigt. Del Fabro Kollerig hat das im Griff.
Was sind noch Herausforderungen der Branche? Und womit kämpfst du auch?
Oder? Also neben dieser Veränderung im Alkoholkonsum sind es vor allem diese Wellen im Konsumverhalten insgesamt, weil wir haben ja seit einigen Jahren jetzt mit Rezession zu kämpfen und auch vor allem mit der Teuerung. Das Leben wird teurer für die Menschen. Und dann ist in unserem Hauptgeschäftsfeld Gastronomie ganz schnell eingespart. Also wenn man sagt, es gibt Konsumenten, die gehen dreimal in der Woche irgendwo in ein Kaffeehaus oder in ein Restaurant, und er will sich schnell was sparen, dann geht er nur zweimal. Und das ist viel schneller gespart, als für die Kinder einen Telefon oder Internetvertrag zu kündigen. Das macht man, glaube ich, nicht so schnell. Oder auf einen Urlaub zu verzichten. Aber so in der Gastronomie einfach einmal einen Restaurantbesuch rauszunehmen oder einen Pub- oder Beiselbesuch rauszunehmen, geht sehr schnell. Mhm. Und das merkt man, wenn die Diskussion über Teuerung und vor allem, dass die Gastronomie so viel teurer geworden ist, länger anhält, dann konsumieren die Menschen weniger in der Gastronomie. Und das spüren wir schon sehr, sehr, sehr stark auch jetzt. Und mit den Kämpfen, da geht man halt brutal in die Verdrängung, weil jeder will dann doch noch die Umsätze machen. Und positiv dagegen wirken natürlich, wirkt der Tourismus, wie zum Beispiel in Wien, wo wir trotz dieser Konsumflaute sehr gute Umsätze machen, weil einfach die Nächtigungszahlen stark hinaufgehen. Also das kompensiert das wieder. Dagegen im nahegelegenen Niederösterreich, wo weniger Tourismus ist, merkt man, dass pro Gastro-Outlet wirklich weniger konsumiert wird.
Mhm.
Ja, und dann stellt man sich darauf ein, dass Wachstum nicht selbstverständlich ist und versucht in manchen Themen einfach auch die Organisation darauf einzustellen, schlanker zu werden, also auch kostenmäßig darauf zu reagieren, wenn die Umsätze einmal nicht steigen. Also wir haben ja sehr gute Jahre gehabt nach Corona. Es ist immer nur wieder mehr geworden. Und heuer 25 merken wir, dass es sehr schwer ist, den Vorjahresumsatz zu erreichen. Und da muss man die Organisation halt auch drauf einstellen.
Vielleicht ein wenig über dich, deinen eigenen Werdegang auch noch. Du hast das eh vorher schon gesagt. Du bist also eigentlich in der kann man so sagen, der Otterkringer Welt im allerweitesten Sinn treu geblieben oder noch immer in diesem Universum dabei. Hast aber da relativ viele Positionen bis hin zur Geschäftsführung, Vorstand der Brauerei auch gehabt. Ne?
Genau. Also
kann man das so ableiten, gesagt, dass Führung, Management in der Branche, weil Brauerei ja doch etwas, was sehr Traditionelles ist, ist gekennzeichnet durch einige Eigenschaften, die man braucht, um so eine Firma zu managen oder zu führen auch. Gibt es sowas? Gibt es sowas, eine Bierbrauer-Führungswelt oder Führungsmentalität? Ist das anders als woanders?
Gute Frage. Habe ich mir so noch nicht überlegt, ob das anders ist als in anderen Branchen. Aber zu meinem beruflichen Werdegang, ich war sehr lang in der Otterkring einfach für die Vertriebsagenten zuständig und sehr lange in der Gastro, in der Gastroschiene und dann auch im Lebensmitteleinzelhandel und im Export und bin dann nach 17 Jahren in damals schon in einen Getränkehandelszweig von uns gewechselt zu Kolorik und Leb. Und war dann 7 Jahre Geschäftsführer und habe sozusagen das aus der Getränkewelt, das nicht nur Bier betrifft, kennengelernt. Und bin dann zurück in die Brauerei als Geschäftsführer und als Vorstand damals war die Brauerei eine AG, war ich Vorstand in der Brauerei und habe 6 Jahre die Brauerei geleitet. Und vor 5 Jahren bin ich dann wieder in diesen Handelsbereich, weil wir 3 Getränkefachhandelsfirmen in der Gruppe an 3 Unternehmen beteiligt waren und wir die Idee gehabt haben, dass die Zukunft ist, dass der Gastronom alles aus einer Hand bekommt, also Spiritosen und Weine und Biere und alkoholfreie Getränke und haben Delfabo Kolorik gegründet und auch den Otterkringer Gastronomievertrieb dort auch vor allem den logistischen Teil integriert und haben hier in Simmering eben ein neues Logistikzentrum gebaut. Und so bin ich wieder im Handel gelandet. Und zu deiner Frage, ob Führung in einer Bier- oder Getränkebranche anders ist als in anderen Unternehmen, glaube ich, nein. Ich glaube, dass es darum geht, Teams gut zu führen, Chancen zu erkennen, Teams gut zusammenzustellen und dann die jeweiligen Trends in der Branche zu erkennen und demnach auch zu handeln. Was sicher ein Unterschied ist, dass eine Bierbranche und eine Gastronomiebranche traditioneller ist und nicht so schnelllebig wie wahrscheinlich eine digitale Branche von der Veränderung. Aber dass die Zyklen der Veränderung auch hier viel kürzer werden, das ist Fakt.
Was ist dir persönlich wichtig in deiner Arbeit?
Also in meiner Arbeit lege ich immer einen sehr großen Schwerpunkt drauf, dass das Teamgefüge passt. Sozusagen, wenn wir Projekte haben oder Abteilungen zu managen haben, dass hier zur Arbeit, die da entsteht, auch Freude entsteht. Und da lege ich immer einen Wert, dass ich darauf hinschaue und vor allem auch auf die Schnittstellen zwischen den Abteilungen, ob das passt. Also, dass die Energie dann zu unserem Hauptthema geht, also im Unfall den Kunden zu helfen, dass sie einzigartig sind mit ihrer Getränkekarte und nicht in internen Diskussionen aufzugehen. Ja.
Und das mit Freude arbeiten, dass die Leute mit Freude haben, wie machst du das? Was sind so deine Spezialtricks oder Spezialthemen? Wie sorgst du dafür, dass die Leute, dass das denen gut geht?
Ja, viel mit den Leuten reden, also zuhören und das ernst nehmen, wenn es irgendwo knatscht. Also ist meistens einen Stein wegräumen und es ist auch schon wieder Freude da. Mhm. Erfolge feiern.
Okay.
Und das in Zusammenhang bringen mit dem großen Ziel, das wir gemeinsam ausgerufen haben. Mhm. Dass es immer auch ein kleiner Erfolg dazu beiträgt und das dann beginnt viel zu fließen. Aber es ist was, wo du ständig dran sein musst. Mhm. Es entstehen schon immer so Pfropfen, wo was stockt. Und wenn die Wirtschaftslage nicht so rosig ist, dass viel von allein geht und man nur schaut, dass man halt die Lieferungen rausbringt, dann ist die Gefahr, dass irgendwas zu viel diskutiert wird und was zu schwierig wird, was eigentlich selbstverständlich ist, größer.
Der Besuch im Wiener Headquarter beginnt mit einem Rundgang durch das hochmoderne Großlager in der Simmeringer Grillgasse. Über 8000 Positionen werden dort täglich geliefert, verwaltet und so schnell ist die Gastronomie verlangt, wieder punktgenau ausgeliefert. Drei Dinge fallen mir besonders auf. Besonders stolz ist Matthias auf die Raritätenkammer, in der die hochpreisigsten Spirituosen und Raritäten lagern. Fast eine Art Getränke Allerheiligstes, ein elegant abgedunkelter, klimatisierter Kühlraum, vor dem wir eine Weile ehrfürchtig stehen bleiben. Ich muss leider zur Kenntnis nehmen, dass Betriebsfremde hier nicht rein dürfen. Genauso stolz zeigt er aber auch das moderne Hochlager, das am letzten Stand der computergesteuerten Lagerlogistik über hunderte Quadratmeter vollautomatisch bis in 30 Meter Höhe Flaschen aus den Regalen einsammelt und in Liefergebinde ablegt. Automatisiert und mit höchster Sorgfalt. Wie ein dreidimensionales Roboterballett sieht das aus. Eine der größten Investitionen der letzten Jahre. Und noch eines fällt mir auf. Matthias kennt alle MitarbeiterInnen persönlich, jeder und jede wird persönlich mit Namen begrüßt und ausnahmslos wird fröhlich zurückgegrüßt. Gut, das ist jetzt nicht so verwunderlich, dass man zurückgrüßt, wenn der Chef einen grüßt. Aber man spürt hier doch ein ganz eigenes Betriebsklima. Ich muss mir das für später als Frage merken.
Du hast mir letztens mal erzählt, dass ihr die interne Personalentwicklung sozusagen selbst übernommen habt. Dass das eigentlich durch interne Trainer, interne Teamcoaches auch erledigt wird und weniger durch externe. Irgend sowas hast du mal.
Ja, da gibt es zwei Bereiche zu diesem Thema. Okay. Also wir glauben, dass so Weiterbildung, Expertise nicht nur Angelegenheit von kurzfristigen externen Beratern ist, sondern dass wir da selber auch aktiv mitgestalten müssen. Mhm. Und der eine Bereich ist Sortimentsexpertise, wo wir wirklich auch die Weinexperten, Spiritosenexperten, den Austausch mit der Industrie, mit den Partnern, mit den Winzern und auch Experten, Trendexperten suchen und hier auch eine eigene Expertise entwickeln. Und auch dazu musst du auch Raum und Zeitmöglichkeiten schaffen, dass sich das entwickeln kann. Mhm. Also du eine bestimmte Zeit für einen Mitarbeiter, der sonst Kunden betreut und aber Weinsommelier ist, dass er auch eine bestimmte Zeit ist zu Verkostungen, zum Austausch und zur Arbeit in solchen Schulungsgremien. Mhm. Also da haben wir ein Modell installiert. Mhm. Das heißt dann Sortimentsgremium und Detailgremien draus, also ein Weingremium und so weiter. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir auch Themen, wir haben mit der Table Group gearbeitet zusammen, wo wir einfach die Ineffizienzen sozusagen, die es in Teams gibt, behandeln und auch versuchen, das umzudrehen in große Effizienzen. Mhm. Und hier haben wir auch in der Gruppe ein Train-the-Trainer-Programm aufgestellt, mhm. wo wir dann, wo es sind, glaube ich, 13 bis 15 Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen, die auch einen Trainingstag gestalten können. Mhm. Wo wir diese akkordierten Inhalte auch dann in die gesamte Organisation bringen und auch wiederholen.
Mhm. Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Sehr gute. Also das eine gibt schon seit 5 Jahren so installiert, diese Sortimentsysteme. Ja. Und das andere haben wir gerade gestartet. Okay. Da fragst du mich in einem Jahr wieder.
Bitte. Alles klar. Aber die Idee ist ja, dass man so mit Firmen internen vielleicht leichter reden kann über verschiedene Themen. Oder dass der Trainer oder der Moderator eigentlich sagt, einer aus unserem Universum ist, der nicht extra angelernt werden muss an gewisse Themen.
Ja und nein, aber genau da ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, ja. weil du ja nicht so neutral bist wie ein Externer. Und ich glaube, die sehr erfolgreich wird sein, wenn man das gut mischt. Und du hast so nach Erfolgsfaktoren oder ja. so beim Führen auch noch gefragt, was ich auch noch sehr wesentlich finde, dass in den Teams die unterschiedlichen Qualitäten und Expertisen gut abgebildet sind. Mhm. Also diese Vielfalt, wie wir es beim Sortiment haben, dass wir das auch in bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgebildet haben, weil es ist unmöglich, dass einer alles kann und alles am besten. Und das gilt auch für kleine Teams. Mhm. Also dass man wirklich schaut, dass das nicht ein Model ist sozusagen, das man dann nur vervielfältigt, sondern dass man immer schaut, dass wirklich das Diverse auch genutzt wird.
Mhm. Wie ist eure Firmenkultur? Also jede Organisation hat eine gewisse Kultur, die sich über Produkte und auch die Menschen, die darin sich bewegen, gesteuert oder geprägt wird. Wie würdest du da eure Kultur beschreiben? Kann man das überhaupt? Oder wie schätzt du sie ein? Wie spürst du die eigene Kultur in deiner Firma?
Also wenn ich es ganz kurz mit Adjektiven beschreiben müsste, würde ich sagen, offen und unkompliziert. Mhm. Mhm. Also wir haben eine sehr, sehr, also wir haben eine Du-Kultur ja. im Unternehmen und es ist von der Kommunikation her hierarchieunabhängig. Also wir versuchen, dass es vollkommen wurscht ist, ob jetzt Geschäftsführer gerade mit Staplerfahrer redet oder zwei Abteilungsleiter oder aus verschiedenen Bereichen. So, mhm. Das ist so ein Kern der Kultur, den ich beschreiben könnte.
Mhm, mhm, mhm. Das ist eine rein hypothetische Frage, aber ich glaube, so spielt das Produkt oder die Produktart eine Rolle in der Kultur bei euch?
Ja, ja. Also dieses Getränkethema und ein Glas miteinander trinken, mhm. das unterstützt es natürlich. Also wir gehen ja auch gern, wir sind vorher durch die Verkosträume gegangen und egal, ob es der Kaffee-Verkostraum oder der Wein-Bier-Verkostraum ist, das ist irgendwie schon gleich so ein bisschen eine Gastro-Atmosphäre. Mhm. Und wenn man was zu besprechen hat, geht man bei uns sehr gern auf einen Kaffee oder am späteren Nachmittag auch auf ein Bier mhm. oder auf ein Glas. Mhm. Oder wenn einer Geburtstag hat, dann bleiben wir ein paar nach Dienstschluss und stoßen noch an. Ja. Also es ist schon so, wir haben auch nie daran gedacht, außer bei Staplerfahrern, LKW-Fahrern, ein Alkoholverbot bei uns in den Büroräumlichkeiten einzuführen.
Okay.
Irgendwie leben wir davon, dass ja. man Alkohol verkauft. Also bei uns stoßen wir auch gerne an.
Ja.
Ja.
Geistige Getränke im Meeting. Da fällt mir natürlich unsere Meeting-Spezialistin Irene Kerntaler-Moser ein. Vielleicht ist das der fehlende Baustein in Ihren Meeting-Empfehlungen. Ich möchte noch betonen, dass beim Interview Kaffee gereicht wurde. Zwar aus der hauseigenen Kaffeebar, aber doch nur Kaffee.
Natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Dafür müssen Sie ja den Kopierer stellen oder was auch immer Sie verkaufen. Ja.
Umsonst bin ich nicht schon 35 Jahre im gleichen Unternehmen. Das hat wahrscheinlich was mit den Getränken zu tun. Ja.
Zum Abschluss die unvermeidliche Soziologenfrage nach Arbeit. Wieder einmal versuche ich Hannah Arendts Arbeitsbegriff Vita aktiver zweckentfremdend auf eine Branche zurechtzuzimmern. Eigentlich ist man damit immer punktgenau am Thema.
Es gibt so ein paar Modelle, wie man über Arbeit reden kann. Und eines ist eben, das ist jetzt schon ein bisschen durchgekommen, dass es aus drei Elementen besteht, also die gute aktive Arbeit. Das eine ist, dass das, worum es eigentlich geht, man sagt da das Werk oder in eurem Fall wäre es das Getränk, ja, das zwar nicht direkt hier produziert wird, aber es sozusagen
gehandelt wird.
Gehandelt, gedreht wird, ja, logistisch verarbeitet wird, aber man sehr stark damit zu tun hat und du hast es jetzt auch gesagt, auch stark in die Identifikation auch aufnimmt. Das zweite wäre das Soziale, also miteinander Dinge zu tun oder auch dann eben auch zu kommunizieren, soziale Situationen zu haben. Und das dritte, im weitesten Sinn Erfolg zu haben, das Leben bestreiten zu können, Effizienz auch zu haben. Was würdest du sagen, ist für dich das dein eigenes wichtigstes Ding, was für dich Arbeit ausmacht?
Also das könnte ich nicht rein, weil die drei unbedingt, also ich würde das als drei Säulen sehen, die unbedingt notwendig sind.
Ja.
Ich könnte jetzt nicht sagen, wie ich das rein würde.
Mhm.
Also das zum Werk, bei uns ist das Sortiment sozusagen, das Angebot mit der logistischen Leistung, dass ich das beste Sortiment mit der Expertise in den Getränkekeller des Gastronomen stelle. Das ist, mit dem beschäftigen wir uns ständig, dass wir diese Leistung am besten erbringen.
Mhm.
Und ohne diesen sozialen Gefüge geht's nicht. Und ohne, dass ihr Ziel dazu habt, dass ich sage, ich möchte diese Position am Markt oder ich verfolge dieses Jahresziel oder dieses Detailziel, geht's auch nicht.
Ja.
Also ich würde das, so wie du es beschrieben hast, mit Dreieck am besten bestätigen.
Ja.
Ja. Könnte es nicht rein.
Mhm. Okay. Ja. Ja. Sehr interessant. Ja, wir sind eigentlich jetzt auch viele Themen durch schon. Überlegt gerade, gibt es ein Lieblingsprodukt aus deinem 8000 Stück Sortiment? Also womit, welches Produkt, welches eine Produkt, womit identifizierst du dich am allermeisten? Was das sagt über mich,
ja,
meine Position?
Das ist jetzt das finde ich sehr lustig, diese Frage von dir, weil wir einen Onboarding-Prozess haben für neue Mitarbeiterinnen. Und da stellen wir folgende Frage. Gibt es ein Getränk, das dich am besten beschreibt?
Okay.
Das ist eigentlich die idente Frage. Darum tue ich mir mit der Antwort ganz, ganz leicht, weil wir das schon sehr oft überlegt haben. Und das ist eindeutig. Wir müssen dann immer ein bestimmtes Produkt sagen.
Ja.
Und das ist bei mir das Otterkringer Bio-Zwickel.
Mhm.
Erstens trinke ich das wahnsinnig gern. Und dann hat es sowas Bodenständiges, wie halt Bier überhaupt ist und Zwickel ist so naturbelassen. Und das Bio hat ein bisschen was Trendiges, das auch mit einschließt. Also ja. Ich fühle mich beim Bio-Zwickel wohl.
Ja. Vielen Dank.
Gerne.
Ja.
Abschlussbetrachtung. Ein kleiner Zahlenrausch. Alkohol in Österreich 2024. Dazu liegen bei der Statistik Austria die Daten vor. Österreich und Alkohol, das ist ja traditionell eine Beziehung mit Tiefgang. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, dann sieht man, wir trinken nicht plötzlich alle Soda-Zitronen, aber wir trinken ein bisschen weniger. Bier geht leicht zurück, Wein auch. So lag der Weinkonsum pro Kopf 2024 bei rund 26 Litern, das sind minus 0,7 gegenüber dem Vorjahr. Der Bierkonsum pro Kopf, na, schätzen Sie, 103,2 Liter. Das sind minus 1,5 Liter gegenüber dem Vorjahr. Der Bierkonsum sinkt langsam, der Weinkonsum ebenso. Nicht viel, aber konstant. Das klassische Feierabendbier verliert minimal an Selbstverständlichkeit. Dafür gewinnen alkoholfreie Varianten an Boden, alkoholfreies Bier, alkoholfreier Sekt, also alles, was nach Party aussieht, aber sich am nächsten Tag nicht rächt. Und jetzt wird spannend, das liegt weniger am Preis. Alkohol ist rein statistisch nicht viel teurer geworden als der Rest des Lebens. Wohnen und Energie, Lebensmittel, pui, Bier geht so. Das heißt, wir trinken nicht weniger, weil es uns zu teuer ist, sondern weil sich etwas im Verhalten verändert. Ich versuche das zu interpretieren. Die jungen Generationen trinken nicht wie wir früher um des Rausches willen. Der Trend geht zum Selbstoptimierungsrausch. Fitnessuhr, Schlaftracking, mentale Gesundheit. Der Rausch muss heute einen Zweck erfüllen. Vielleicht gibt es bald eine Promille-Tracker-App, eingepegelt zwischen gute Laune, Instagram-Tauglichkeit und Fahrtüchtigkeit, quasi Alko-Achtsamkeit. Okay, Puma-Humor, bitte nicht allzu ernst nehmen. Ob wir durch globale Krisen uns wieder mehr in den Alkohol treiben, das wäre ja naheliegend und bleibt zu beobachten. Spätestens wenn die Zahlen 2025 heraus sind, werden wir das sehen. Gleichzeitig bleibt Österreich aber ein Hochkonsumland. Also keine Entwarnung oder, wie man es nimmt, doch Entwarnung. Der Alkohol ist nicht weg, er ist nur wählerischer geworden. Wir erleben keinen moralischen Wandel, sondern eher einen kulturellen Feinschliff. Der Alkohol verliert seine Vehemenz, aber nicht seine soziale Funktion. Der Rausch ist nicht tot, er hat nur gelernt, sich besser zu benehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Change Labor Podcast Nummer 2 zum Thema Bier. Ich verabschiede mich. Prost, zum Wohl, Cheers, Santé, Chin Chin, Skol, Nastrovje, Yamas, Ganbai, Lachaim, Prost, Saudei, Tim Tim.